ARD.
Okay, du sagst, wenn du ready bist?
Ich bin jederzeit ready. Ich popel hier nur noch rum.
Okay.
Mit Anke, Engelke und Christian, Teesitz im Winter früh. Und du, Liebling, wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag?
Guten Tag, Anke Engelke.
Guten Tag, Hallchen. Christian Thees. Na, du?
Da sind wir wieder, wie zweimal in der Woche, mit all den schönen kleinen Geschichtchen, die wir so gelesen, gehört, gesehen haben. Am Donnerstag sind dann die Lieblinge dran. Und oder ihr habt noch so Restfett.
Wie bitte?
Ich habe mich gefragt, ob du diesen Ausdruck schon mal gehört hast. Ich nämlich nicht. Auf meiner Rückfahrt aus Wien saß ich neben einer Frau, die gerade aus Wien nach Hause fuhr, Nähe Stuttgart, für ein Familienfest. Und dann ging es wieder zurück. Und wir sprachen ein bisschen über das Wienerische, weil sie seit, ich glaube, ein paar Jahren in Wien lebt. Und dann ging es um spezielle Ausdrücke. Und einen Ausdruck, den sie mir nannte, den ich noch nicht kannte, sie fand ihn auch so schön, ist Restfett für Kater haben nach Alkoholkonsum.
Oh, ihr hattet ein gutes Thema. Ihr habt lange gesprochen und ihr wart so deep, dass sie dir von ihrem Kater erzählt?
Nein, das war nicht ihr Kater. Es ging einfach nur um Worte. Und das ist ein Wort, was ihr auch immer große Freude macht. Restfett. Und ich habe mich jetzt tagelang gefragt, was ist das für ein Wort? Wo kommt es her? Und ich habe es jetzt
ganz
kurz
falsch zugeordnet. Ich hab sofort eine Assoziation, aber die ist falsch.
Welche hast du gehabt?
Na, ich habe ein paar Pfannen.
Ja.
Die mir was bedeuten und ich bin überhaupt kein Küchenprofi oder so, ne? Ich kenne mich wirklich nicht aus. Ich koche leidenschaftlich gerne, aber ich kann nicht behaupten, dass ich Ahnung habe. Mhm. Und bei der einen oder anderen Pfanne war es ein bisschen tricky, die einzuführen in unseren Haushalt. Die musste so und so behandelt werden und die darf nicht so gewaschen werden und nicht so. Und dann kriegt die mal eine Salzkur und so. Und bei einer hieß es, man könne, wenn man da etwas mit Fett gebraten habe, reiche es, dann mit einem Papiertuch durchzugehen und das Restfett so einarbeiten zu lassen. Das fand ich erst wahnsinnig unhygienisch, aber dann leuchtete es mir ein und das tut der Pfanne wohl gut. Und das würde ich als Restfett bezeichnen. Falsch?
Ja. Nein, du, das Restfett ist, was man als Restfett bezeichnet. So einfach ist es. Ich glaube, bei Fleisch spricht man auch noch von Restfett, was noch am Knochen ist. Aber die Österreicher, und das ist wohl ein österreichischer Ausdruck, die sprechen zum Beispiel von einer Restfettdepri. Das ist so diese Katerdepression. Ja? Wenn man am Tag danach so ganz melancholisch wird und so leicht depressiv verstimmt ist aufgrund des Alkohols am Vortag, dann nennt man das eine Restfettdepri. Und ich fand nur so interessant, weil ich mich jetzt erkundigt habe, man kann sowohl sagen, Restfett sein, ich bin noch Restfett, oder aber man sagt, na, ich gehe heute nicht fort, ich habe noch Restfett von gestern.
Das können wir beide natürlich überhaupt nicht.
Wir haben keine Ahnung, was auch immer sich damit verbindet.
Ich war ja im Gegenteil zu dir schon mal betrunken.
Warst ja schon mal betrunken.
Ich war schon mal betrunken, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwie unangenehm war am nächsten Tag. Null. Das steckt aber auch nicht in mir. Null.
Ah ja, doch. Das höre ich immer schon. Ja, und warum heißt das Restfett? Und die Erklärung ist im Prinzip ganz einfach, obwohl es nirgendwo offiziell in irgendeinem Wörterbuch steht. Aber man sagt, im Wienerischen und auch im anderen Dialekten sagt man das für betrunken oder angeschwipst, sagt man, oh, der ist schon fett.
Ach so. Ach, warte mal. Beim Kiffen sagt man das doch auch.
Ah, okay. Echt? Okay, wusste ich nicht.
Ah, oder spinne ich jetzt? Verwechsel ich das? Doch.
Na, der ist schon fett.
Man sagt breit, aber man sagt bestimmt auch fett.
Ja.
Aber weißt du, ist Restfett nicht auch das, was man hat, wenn man Weihnachten so viel gegessen hat und man hat versucht, wieder die 2 Kilo runterzukriegen von den vielen Braten und Soßen und so weiter und Keksen und 1 Kilo ist noch da, so ein bisschen Restfett, das habe ich hier noch auf der Hüfte. Weißt du, das ist mein Restfett.
Du, alles, also wie vielseitig Restfett sein kann.
Da hinten, an der Hüfte, weißt du, wenn du so hinter...
Das habe ich sogar auch, ohne
das
Alkohol.
Das ist Restfett auch.
Ja. Restfett habe ich auch. Aber ich habe von Schokolade habe ich das Rest, den Restfett.
Aber du hast doch gerade deine, du machst doch gerade Schokoladenenthaltsamkeit.
Mhm, stimmt. Ja, ich ziehe das auch noch durch. Ach, weiß ich gar nicht genau. Das heißt ja nicht, dass ich habe auch Eis gegessen. Also ich habe schon Zucker zu mir genommen. Mhm. Aber ich bin halt nicht schokoladenmäßig eskaliert während der letzten Wochen. Krass.
Wow.
Gestern war ich kurz versucht, das mal... Aber ich hatte auch gar keine Schokolade da. Aber gestern war ich so kurz versucht, einfach mir, gehe ich jetzt nochmal zum Supermarkt und hole mir Schokolade.
Nein.
Nein, habe ich auch nicht gemacht.
Aber das wäre doch schön gewesen.
Nee, es ist ja, nein.
Chrissy, sei nicht so streng mit dir.
Ich bin nicht streng mit mir. Aber ich versuche jetzt einfach nur mal kurz nicht so viel Schokolade zu essen.
Okay.
In Bayern sagt man übrigens, habe ich noch gefunden, Restduseligkeit. Ich finde, das klingt viel zu sweet fürs Bayerische, fürs derbe Bayerische Restduseligkeit.
Duselig.
Und in der Schweiz, das kommt wohl aus der Jugendsprache von früher bei denen, da spricht man vom Nachglow, was ja total positiv belegt ist. Ne? Also,
ja, aber Nachglow ist bei mir zum Beispiel, wenn ich geschminkt wurde und man hat mir dann hier so rote Bäckchen gemacht im Winter, wenn man die nicht von selber hat. Nee, hat man ja auch manchmal von selber. Egal, zu welcher Jahreszeit, wenn man auf den Wangen hier dann so einen Glow kriegt. Und das hast du auch nicht ganz weggekriegt beim Abschminken, hast du auch noch so einen Restglow.
Ja, ja. In der Schweiz ist das was anderes, ich habe noch den Nachglow.
Boah, du hast ja richtig recherchiert, du bist ja Restfett, hat dich ja richtig reingezogen.
Ja, aber das war nur eine kleine Suchanfrage, das war jetzt keine große Recherche.
Okay.
Ah, wo wir beim Thema Alkohol sind, will ich unser gemeinsames kleines Projekt ganz kurz ansprechen.
CERN.
Nee, ach so, ja, das kommt auch noch. Nein, du hast natürlich zu Hause auch schon die neue Ausgabe von den 13 Gedichten.
Natürlich nicht.
Aber der Olli hat sie doch geschickt auch.
Aber dann vielleicht ins Büro und nicht zu mir daheim. Büro ist gerade zu.
Ah ja, nee. Du hast es noch nicht. Aber wie kann es auch am Bahnhof selbst deiner Aufmerksamkeit entgangen sein? Es gibt das neue 13 Gedichte.
Aber ich war im Sommer, wie nannten wir die kurzen Lieblinge jetzt während der Sommerzeit?
Die Summer Shorts.
Summer Shorts. Mhm. Ja, ich bin richtig abgetaucht. Ich war ja jetzt einige Wochen nicht in der Zivilisation und auch nicht so viel an Bahnhöfen. Ah, und schon habe ich geschwindelt, denn ich war ja in Düsseldorf, da war ich an zwei Bahnhöfen, einmal Köln, einmal Düsseldorf. Dann war ich mal hier, mal da, heute hier, morgen dort. Und habe das Heft nicht gesehen, weil ich aber auch nicht in der Bahnhofsbuchhandlung war.
Weil du da nicht rumgelungert hast.
Ja, das mache ich ja gerne, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Und in manchen Städten gibt es keine Lounge, in die ich ja kann mit meiner Bahncard 100. Und dann gehe ich doch lieber mal so ein bisschen in die Buchhandlung vom Bahnhof. Aber erzähl mir, worum geht's? Hast du schon Favoriten?
Ich lese die ja nie alle auf einmal durch. Ich lasse mir damit ja immer Zeit, dass ich so nach und nach die Gedichte entdecke, aber natürlich können wir über eines, ach, das ist auch ganz kurz, gleich sprechen. Ich will aber vorher vielleicht kurz sagen, auf Seite 4,
ja.
Resonanzraum
ja.
heißt diese Abteilung.
Ja.
Ja. Und da sind wir ganz wieder fett erwähnt, weil Olli eine Mail von einem Liebling abgedruckt hat.
Oh, lies mal bitte vor.
Ja, und ich meine, dass wir diese Mail auch schon mal gehabt haben von Vera Ecklund. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob ich es nur dem Oliver, dem Herausgeber und dem Erdenker dieser 13 plus Gedichte, das sind ja 13 klassische Gedichte, die ein bisschen erklärt sind, auch toll grafisch aufgearbeitet sind und dann noch so 13 moderne Gedichte. Wir beiden lieben es. Du hast damit angefangen. Du hast es mal entdeckt mit Ausgabe 1 in der Bahnhofsbuchhandlung.
Ja.
Seitdem feiern wir es. Viele Lieblinge haben es auch inzwischen schon gekauft. Und Thema ist diesmal echt Freundschaft. Mehr war bisher meine liebste Ausgabe. Oh. Und deswegen, ich bin aber sehr gespannt auf Freundschaft.
Ja.
Und es gab da so eine schöne Mail von Vera Ecklund, die ihn auch wirklich sehr, sehr berührt hat. Und deshalb hat er sie abgedruckt und fragt auch gleichzeitig, wo lesen Sie denn die 13 Gedichte und was gefällt Ihnen und so weiter und so fort. Gut, ich lese die aber jetzt einmal nochmal vor.
Ja.
Ich bin seit etwas mehr als einem Jahr Hörerin des Podcasts und habe meine Töchter, 7 und 10, angesteckt. Können wir Anke und Christian hören, ist keine ungewöhnliche Frage im Auto und während der Vorbereitung des Abendessens. Ihr habt uns mit 13 plus 13 Gedichte ein wunderbares Geschenk gemacht. Wir haben die Lyrik vom Meer gekauft, mein erster Lyrikband überhaupt. Inzwischen liegt ein weiteres Exemplar als Geschenk für einen lieben Menschen bereit, mit selbstgenähtem Stoffeinband.
Wow.
Wir lieben die Gedichte und unser Ritual dazu. Wenn ich beim Abendessen schneller bin als meine Mädchen, hole ich das Magazin, ich blättere dann wie bei einem Daumenkino durch und das Stopp eines der Mädchen bestimmt unser heutiges Gedicht. Was für eine Freude, wie die beiden versuchen, auf das Ergebnis Einfluss zu nehmen, wie sie es steuern, ob es ein historisches oder ein modernes Gedicht wird, was ihnen auch durchaus manchmal gelingt. Dann betrachten wir zunächst die wunderbaren Porträts und überlegen, wann die Dichterin der Dichter gelebt hat. Wäre er sie alterstechnisch unser Uropa oder eher unsere Ururoma gewesen? Erst nach ausgiebiger Diskussion lese ich das Gedicht vor. Und was für eine Freude ist es dann zu erleben, wie sie die Gedichte wahrnehmen und welche Assoziationen beim Hören entstehen. Besonders intensiv hat uns zuletzt die Ballade von Arno Holz beschäftigt. Ein Boot ist noch booten. Wie sehr riskieren die Männer ihr Leben, um ihren Alltag und den ihrer Familie zu sichern. Ich bin jedes Mal erstaunt über die Empathie und das Gespür der Kinder für die Fragen hinter den Gedichten. Und ihre Lösung ist oft erfrischend einfach. Warum pflanzen die Fischer nicht Apfelkerne in die Erde? Dann haben sie Essen ohne Gefahr. Ohne Gefahr. Ich liebe ihren freien Blick auf die Welt und der Gedichtband eröffnet uns diesen Blick. Liebste Grüße aus dem Ländle von Vera Ecklund. Das ist richtig schön, ne?
Das ist wirklich schön. Das hat er komplett abgedruckt.
Hat er komplett abgedruckt, genau. Ich hatte sie ihm damals weitergeleitet und er war davon so begeistert, dass er Vera dann auch nochmal angeschrieben hat, durfte er. Und jetzt hat er es abgedruckt hier.
Jetzt stell dir mal die Situation vor, an deren Esstisch oder Küchentisch oder wo sie essen, liest Vera den Mädchen das vor. Das ist ja ein sogenannter Full-Circle-Moment, ja. Dass die Mädchen dann auch stattfinden in dieser Reihe, die sie so mögen. Mhm. Wow. Och, ist das schön. Jetzt freue ich mich, kannst du denn mal im Inhaltsverzeichnis schon so ein bisschen teasern, welche AutorInnen da stattfinden?
Also bei den Klassikern haben wir natürlich Schiller und Goethe auch dabei, auf die ich ja nie so besonders scharf bin, aber ich lese es mir mit Interesse durch, auch was dazu dann analysiert wird. Wilhelm Busch ist dabei, Hermann Hesse im Nebel, Christian Morgenstern an den anderen, Joachim Ringelnatz, Freundschaft, Bertolt Brecht, Die Freunde, das ist auch ein ganz schönes. Und Josef Guggenmos, Weißt du noch?
Da
will ich vielleicht kurz zwei Sachen gleich zu sagen. Aber vorher, warum ich jetzt gerade an dieser Stelle drauf komme, weil wir über Restfett gesprochen haben, über den Tag danach. Und es gibt ein ganz kleines Gedicht bei den 13 modernen Gedichten von Matthias Politiki.
Also halt nur 5 Zeilen. Ach, den magst du ja so. Mit dem haben wir mal gesprochen in Liebling.
Mit dem haben wir mal geschnackt hier im Podcast, natürlich. Und das heißt, meisenfreier Abend mit Freunden, Doppelpunkt, geteilt haben. Und das sind nur 5 kleine Zeilen, Achtung. Mhm. Die Biere nacheinander, die Currywurst miteinander, den Absacker am Tresen nebeneinander. Dann tappt man am nächsten Morgen auch noch durch denselben Nebel. Das ist dieses kleine Gedicht.
Okay.
Und jetzt fragt man sich ja, meisenfreier Abend, was ist es? Es ist erklärt, das Meisenfrei, das ist eine Kneipe, die gibt es tatsächlich in Hamburg.
Ach so.
Ja, also eine ganz bodenständige Kneipe in dem sonst schon so gentrifizierten Hamburger Stadtteil Eimsbüttel. Ein Ort, wo sich Matthias Politiki sehr zu Hause fühlt, weißt du, und Biere teilt und Currywurst isst und zusammen eben den Absacker nimmt. Und diese Orte stehen für das, wird ja auch noch erläutert, was der Soziologe Ray Oldenburg dritte Orte nennt. Hast du den Begriff schon mal gehört? Dritte Orte. Hört man immer öfter. Das sind eben Orte, die nicht deine Arbeit sind, nicht dein Zuhause. Es sind Orte abseits Zuhause und Arbeit, wo man Begegnung hat. Wo man hingeht, um ein bisschen über andere Dinge noch zu sprechen. Weißt du, ein Raum für Rituale, für Begegnung und so weiter und so fort. Und offensichtlich heißt es dann hier auch ein Ort für Kreativität. Und das in einer Zeit, in der so vieles zerfällt, ist das wieder so ein Ort, der verbindet. Und deshalb dürfen solche Orte nicht verschwinden.
Ist vielleicht ein Indiz dafür und auch für uns Lieblinge ganz hilfreich zu gucken, habe ich genug dritte Orte in meinem Leben? Ne? Bin ich vielleicht zu sehr zu Haus und involviert in der Familie? Oder das andere Extrem wäre, bin ich allein und verkrümel mich zu sehr? Habe ich als zweiten Ort den Arbeitsplatz? Bin da, das definiert ja auch jeder Mensch anders, zu viel oder nicht gern, nur, weißt du? Und da ist der dritte Ort. Ach, was für ein schönes Bild. Der dritte Ort.
Cafés, Kneipen, Parks, kann alles sein, ne? Ein dritter Ort. Ich glaube auch, dass sowas wie Sportvereine auch dazu zählen.
Unbedingt. Alles, was so diesen Bereich Hobby betrifft, das sind alles dritte Orte wahrscheinlich. Und natürlich ein schöner Freundinnenkreis. Da können wir alle mal in uns reinhorchen und mal gucken, was wir da alles so haben.
Ja, dritte Orte.
Wenn man dann den Alltag aufteilen würde, ne, in die Orte, was ist da wohl eine schöne Mischung? Muss es jeweils ein Drittel sein? Muss man ein Drittel daheim sein, ein Drittel am Arbeitsplatz, ein Drittel an dritten Orten? Ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht.
Und weißt du was, Chrissy? Wenn der ganze Trubel mal vorbei ist, so mit dem Arbeiten, ne? Ob ich dann wohl nochmal studiere und regelmäßig denke ich, ach, Soziologie finde ich so spannend. Ja. Du auch? Hast auch Bock?
Ich habe gestern erst mit jemandem wieder drüber gesprochen, wie geil das wäre, jetzt nochmal in die Schule zu gehen. Ja. Jetzt als Erwachsener habe ich einfach Bock über Chemie, über Physik. Ich würde mich über jede Stunde Bio freuen, über jede Stunde Physik und Chemie. Ich war eine Niete in Chemie, habe nie irgendwas verstanden. Hat auch mit einem Umzug zu tun und die waren schon so viel weiter. Ich habe nichts verstanden, bis zum Abitur. Und ich hätte heute so Lust, mich jeden Tag vormittags 6 Stunden in den Unterricht zu setzen und über Geschichte zu erfahren und. Also ich meine, Deutsch, Englisch, damit haben wir selbst genug zu tun. Siehe hier, Podcast, ja, Gedichte. Aber diese anderen Fächer, ich hätte so Bock drauf.
Da hat mal Justus was Tolles gesagt. Justus, ich sage jetzt mal Justus von Donani. Mit dem ich ja spielen durfte schon zweimal. Und der hat, weil die beiden Filme, die wir gedreht haben, Filme waren zum Thema Schule. Einmal Frau Müller muss weg und einmal eingeschlossene Gesellschaft. Und da hat er in einem der Interviews, da stand ich neben ihm und dachte, ach ja, das ist ein guter Gedanke, hat er gesagt, auf die Frage, wie was für ihn die perfekte Schule wäre. Oder man bekommt bei Interviews so seltsame Fragen gestellt, als sei man Experte oder Expertin. Wir sind ja auch nur Menschen und haben jetzt einfach mal so einen Beruf, der so ein bisschen öffentlich ist, aber wir wissen ja nicht mehr und sind nicht klüger. Aber er wurde gefragt, was für ihn die perfekte Schule wäre. Er, der ein ganz schlechter Schüler war übrigens, ne? Und nicht gut lesen kann. Und dennoch tonnenweise Text lernt, der ist wirklich klasse. Und da sagte er, na, für mich ist eine gute Schule die, da denke ich an dich und dein Chemietrauma, in der es den Lehrkräften darum geht, dass alle eine Eins kriegen. Und dass sie anschließend nicht dafür verlacht werden, weil es heißt, naja, dann ist dein Unterricht aber Titi. Nee, das ist ein Indiz dafür, dass jemand sich wirklich um jeden Schüler und jede Schülerin kümmert und sieht, ach, da ist der kleine Christian Thees, der hat gerade einen Umzug hinter sich, der muss gerade einen neuen Freundinnenkreis sich suchen und eine neue Peergroup, der ist entwurzelt worden und kommt jetzt hier an, kennt keine Sau und jetzt komme ich auch noch mit meiner Chemie. Das kriege ich hin, den knöpfe ich mir nochmal vor, dem gebe ich ein paar Tipps, dem gebe ich nochmal ein Buch zur Hilfe. Das wäre laut Justus die perfekte Schule, in der das Ziel ist, dass alle mit einer Eins abschließen. Und wenn das nicht klappt, dann hat die Lehrkraft versagt und nicht die Schüler und Schülerinnen.
Ist aber ein hehrer Anspruch.
Ich weiß und alle, die jetzt zuhören, die Lehrer oder Lehrerin sind von den Lieblingen, bitte versteht das nicht falsch. Ihr macht bestimmt alle einen super Job, aber das wird ja immer schwerer, sich auf jedes Kind konzentrieren zu können, wenn die Klassen so groß sind und wenn nicht alle eine Sprache sprechen. Da musst du so reinklotzen und gucken, dass du alle schön mitnimmst. Und da brauchst du Empathie, Geduld, ein großes Herz. Ich weiß gar nicht, ob da die Expertise so wichtig ist. Irgendwie habe ich so den Eindruck, das verschiebt sich so, dass wirklich Empathie an erster Stelle kommt und Bock und Energie, aber wie willst du das machen, wenn du da 40 Raketen vor dir sitzen hast, ne? Aber zum Thema Chemie, das habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt, wie ich geglänzt habe bei Wer stiehlt mir die Show, als es darum ging, Elemente aufzuzählen.
Und
ich habe mir einfach Elemente ausgedacht, weil ich merkte, während ich so, ich hielt die Kelle hoch, man musste eine Kelle hochhalten, um zu sagen, ich kann mehr als 1, 2, 3, 4. Irgendwann sanken die Kellen von den KollegInnen links und rechts neben mir bei der Kategorie chemische Elemente. Und ich dachte, komm, ich brauche den Punkt und hielt die Kelle oben. Zum Schluss stand ich alleine mit Kelle und dann hieß es, okay, okay, Anke, du musst mindestens x, ich weiß nicht, 12, ja. 17, 28 Elemente aufzählen. Ey. Ich war geliefert. Und was war dann, was habe ich gemacht? Ich habe mir Elemente ausgedacht. Ja. Chronarium, Patrizium, Aluminium, piep, stimmte. Lithium, piep, stimmte. Cadmium, stimmte. Pralodium, falsch. So, hab mir Pralinium, hab mir alles mögliche, Schokoladium, alles ausgedacht und ein paar Treffer waren dabei. Also das würde dir nicht anders gehen. Irgendwo haben wir das alles gespeichert, aber nicht an einem dritten Ort irgendwo.
Ja.
Entschuldige, dass ich so abweiche.
Nee, ist doch super. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir jetzt darauf kamen.
Über Soziologie, weil ich sagte, ist das spannend, sich zu überlegen, welche Orte sind wichtig im Leben.
Dritte
der erste,
Orte,
der zweite, der dritte Ort. Und dann bin ich abgeschweift, schwefte ich ab.
Beide super. Sprache ist flexibel, ja. Sprache lebt.
Ja, schwiftete ich ab und landete bei einem möglichen Studium Ü60.
Oh ja, ich will es auch.
Wäre geil,
ich hab, ja, ich habe auch so Lust, nochmal zu studieren. Ich mach das.
Natürlich.
Ich mach das.
Als ich vorhin sagte, hier neu, du so, oh ja, neu, yeah, let's go. Und ich sagte, CERN, Thema CERN, Projekt. Okay. Und dann sagtest du, nee, 13 Gedichte.
Ja, 13 Gedichte.
Und, bitte lies mir mal vor die 13, nein, die 13, 9. Ist da wieder irgendein Songtext dabei? Das fand ich ja super. Das fand ich spitze, als Oliver
Songtext
irgendwann
dabei.
Entschied, jetzt nehme ich einfach auch Songtexte. Das war ja nicht im ersten Heft so.
Nein.
Da war er noch streng.
Ja, also Wolf Biermann ist dabei, möglicherweise ist das ein Gedicht, möglicherweise ein Liedtext, ich weiß es nicht. Udo Lindenberg mit Horizont ist dabei, auf jeden Fall. Ja. Es macht großen Spaß wieder mal und die sind ja auch alle so schön gezeichnet, diese Porträts und dann die Farben dazu. Ich liebe die Farben
von
diesen Porträts.
Und darf ich mal was sagen, auch für alle Lieblinge, die Kinder haben, die sich in der Schule gerade schwer tun mit Gedichten. Leute, wenn wir diese Hefte gehabt hätten während unseres Deutschunterrichts, ne, du und ich, Chrissy, die Interpretationen, die sind so verständlich. Was werden die Kids gequält im Unterricht, weil sie irgendwo schon mit 12 oder 13 was raussaugen und rausinterpretieren sollen aus Gedichten und du raffst überhaupt nicht, das hast du noch gar nicht gelebt. Du kriegst gerade Haare überall und jetzt sollst du dein ein tiefes Gedicht irgendwie raffen. Das geht nicht.
Nein.
Und wenn man dann dieses Heft hat, Leute, holt euch die Hefte, checkt, ob eure Kinder in der Schule gerade Gedichte durchnehmen, checkt mal alle Ausgaben. Irgendwo ist das ein oder andere Gedicht dabei. Gebt eurem Kind das zur Hand. Die Erklärungen und Interpretationen sind klasse. Und ja, die Farben
und
die Porträts.
Man muss nicht immer einverstanden sein mit der Erklärung. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, ja, das ist jetzt auch so ein bisschen weit hergeholt. Also deswegen, aber dafür sind Gedichte da, auch um interpretierbar zu sein. Deswegen, aber man muss nicht mit allem einverstanden sein, wollte ich nur sagen.
Hä, natürlich nicht. Niemals.
Nein.
Und du magst die Farben, das erzählt so viel über dich.
Ich liebe auch diese Farben und es sind aber auch schöne biografische Erläuterungen dabei. Wann ist das Gedicht entstanden?
Ja.
Was hat dieser Dichter, Dichterin für einen Lebenslauf? Und da erfährst du extrem viel Interessantes. Dieses Büchlein, dieses Heft, das ist ein so wunderbares Geschenk auch. Aber okay, jetzt genug damit.
Ein Zehner, und solange das nur ein Zehner kostet, das ist doch schnell gekauft. Leute, ein Zehner und dann legt er noch eine Tafel Schokolade, entschuldige, dann legt ihr noch einen Apfel obendrauf, super Geschenk. Einen guten Apfel.
Ja, so, nachher werde ich das von Herrn Guggenmos mit einiger kurzer biografischer Erläuterung nochmal ganz kurz vortragen. Es ist auch gar nicht so lang, aber das machen wir nachher.
Ja.
Vorher wollen wir vielleicht noch ein bisschen was anderes machen.
Ja, gerne.
Was hast du sonst noch erlebt?
Ich möchte dir etwas erzählen.
Ja.
Ich mag manchmal das Genre Kurzfilm.
Mhm.
Du ja nicht so, ich krieg dich da nicht.
Ja. Wobei, ich kenne gar nicht so viele Kurzfilme. Ich bin kein Fan von Kurzgeschichten. Die finde ich oft unbefriedigend. Kurzfilm, ich glaube, ich kenne zu wenig Kurzfilme. Natürlich gibt es da ein paar coole Filme, die auch ich gut finde, bestimmt.
Aber weißt du, woran das liegt? Ist dir das, möchtest du dich lieber 90 Minuten plus auf etwas einlassen und möchtest du im Kino sitzen? Und
ja, vielleicht. Mhm. Vielleicht. Aber ich habe zu wenig vermutlich gesehen. Du wirst mir von einem berichten jetzt.
Ja, und ich weiß auch nicht mal, ob ich den unumfänglich empfehle, aber das war eben so ein schöner Hinweis von dir, als du sagtest, man müsse auch nicht immer einverstanden sein mit den Interpretationen. Das sind ja auch nur Angebote, nicht wahr? Das richtig oder falsch. Selbst wenn wir die AutorInnen fragen würden, würden die vielleicht sagen, kannst du machen, wie wird verbeute? Die machte auch immer, was sie wollte. Also mach, interpretier, wie du Bock hast.
Ja, so. Aber es ist eine Interpretation und das ist ja das Schöne, um zu sehen, wie findet sie das?
Und so ist das mal wieder. Jüngst sprach ich ja von einem Buch, ich glaube, es war Mein Mann und ich wusste nicht recht, ob ich es dir empfehlen sollte oder nicht, habe es inzwischen sogar verschenkt und würde trotzdem nicht sagen, dass es eins meiner Lieblingsbücher ist. Ganz im Gegenteil, ist kein Lieblingsbuch und ich habe es gekauft mehrfach verschenkt, einmal erst verschenkt. Ich habe Buddha in the Attic jetzt 5-mal gekauft, um es zu verschenken, aber Mein Mann. Und so ist es auch mit dem Kurzfilm, von dem ich jetzt sprechen möchte. Ich weiß gar nicht, ob ich den Lieblingen auch empfehlen soll.
Kann man den sehen?
Da ist ja der New Yorker manchmal toll. Die machen da irgendwie dann so eine Koop mit YouTube und bums, kannst du es sehen.
Okay, cool.
Ich musste neulich für ein Projekt ADR machen, ne, wo du anschließend noch so sprechen musst, synchronisieren musst. Und da wusste ich nicht, ob ich YouTube oder YouTube sagen sollte. Da hast du auch neulich mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht,
wie es... Ja, aber viele sagen YouTube. Ich habe das bei YouTube gesehen.
Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Wie auch immer, dort habe ich den Film gesehen, denn der hat einen Oscar gewonnen in diesem Jahr, den Kurzfilm-Oscar. Der ist aus dem Jahr 2023. Der ist ein niederländischer Kurzfilm von Victoria Warmedam. Und ich muss sagen, ich habe den auf niederländisch geguckt mit englischer Untertitel. Und wieder habe ich ganz viel verstanden. Erste habe ich ganz viel verstanden und zweitens muss ich sagen, ist ganz interessant, wie oft die mit englischen Worte gekommen sind. Are you fucking kidding me? Ist ganz oft da drin, viel mehr als in der deutschen Sprache. Wir würden mal fuck sagen, aber wir würden nicht sagen, are you fucking kidding me? Da würden dich alle in der Bahn blöd angucken und denken, wie angeberisch bist denn du? Willst du hier zeigen, dass du Englisch kannst? Oder die Leute wären empört, weil man... flucht oder I don't know, aber im Niederländischen, wie oft da sind, gibt im Grunde eine Protagonistin und du lernst auch noch ihren Boyfriend kennen, aber wie die beiden mit einer Darling, are you fucking kidding me? What the fuck are you doing? Und ich kann jetzt nicht das mit dem richtigen Akzent machen, aber das hat mich total überrascht mal wieder. Und jetzt frage ich dich, es geht, der Film heißt I'm Not a Robot.
Aha,
hat da was geklingelt gerade was bei dir?
Schon mal gelesen irgendwo, ja.
Und es geht um, und jetzt muss ich nochmal genau nachgucken, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Es geht um, weißt du, was Capture ist?
Capture sind Untertitel.
Nee, C.
Ach, Captions sind Untertitel.
Ach so, nee, ich spreche von was anderes. Ich spreche es vielleicht aus. Capture, also C, A, P. Ja, nein. T-C-H-A. Ich buchstabiere nochmal.
Capture, das sind so kleine Dinger. Warte. Damit muss man bestätigen, dass man ein Mensch ist.
Ja, und deswegen I'm not online. A robot. Da steht, ich bin kein Roboter. Und deswegen
die Dinger machen mich wahnsinnig.
Warum?
Ja, teilweise, ich glaube, das zählt doch auch zu Capture. Ich muss sagen, markieren Sie jedes Feld, in dem ein Motorrad zu sehen ist.
Ja.
Und dann machst du das, zack, zack, zack. Das nächste. Denkst du, ja, wie reicht es nicht? Und es geht ja manchmal 5-6 Mal. Und du denkst, okay, da ist von diesem Schutzblech vom Motorrad ist noch ein ganz bisschen in diesem Feld. Heißt es, ich muss auch dieses Feld anklicken oder zählt das nicht mehr dazu? Und offensichtlich liegt man immer falsch. Auch das zählt, glaube ich, zu den Captures und treibt nicht nur mich in den Wahnsinn manchmal.
Herzlich willkommen im Oscar-Gewinner in der Kategorie Bester Kurzfilm in diesem Jahr. Genau darum geht's, dass diese Frau da sitzt. Wir sehen eine Musikproduzentin in einem nicht verortbaren Büro, Office, Großraum. Ihr sitzt auch jemand gegenüber am Schreibtisch. Das sind schöne Menschen in einem schönen Raum. Es könnte im Hier und Jetzt sein. Später siehst du Autos und denkst, das sind entweder alles Oldtimer und alle sind so hip und cool, dass sie nur solche Autos fahren oder wir sind doch in einer anderen Zeit. Mehr wird jetzt nicht verraten. 23 Minuten. Da würde ich jetzt zu viel verraten, wenn ich dir sage, wie es weitergeht. Aber das große Aha-Erlebnis für mich war, abgesehen davon, dass ich das spielerisch unglaublich toll fand und jetzt wird wohl überlegt, davon eine Langversion zu machen. Ich bin total happy mit der Kurzversion dieser Story. Meine Epiphany war, dass CAPTCHA, eine Abkürzung, ist ein Akronym von...
Okay.
Wusstest du auch nicht, ne? Du dachtest, das sei irgendwie ein Kunstbegriff. Das heißt, und jetzt kommt's, Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart.
Und was für ein Test?
Turing-Test? Das ist der CAPTCHA, der Turing-Test, T-U-R-I-N-G. Wusste ich auch nicht, was das heißt.
Was ist denn Turing?
Turing, weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeschaut, weil ich dachte, mein kluger Freund Christian Thees könnte mir das beantworten.
Ich meine, es gibt einen Herrn Turing, der aber, dachte ich, mit T-U-U geschrieben wird, der früher im Zweiten Weltkrieg so eine Kodiermaschine erfunden hat.
Oh, ist der das vielleicht?
Ja, aber der wird, ich glaube, der wird anders geschrieben. Aber vielleicht wird er auch genauso. Und ich meine, er heißt
es
Alan
gibt einen
Turing.
Das war ein britischer Logiker, Mathematiker und Kryptoanalytiker und Informatiker. Ja, und der gilt heute als einflussreichster Dingsibumsi. Alan Turing.
Den habe ich in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, woher. Aber Alan Turing sagte mir was.
Ja. Dann kommt das daher. Oh, der ist ganz attraktiv gewesen. Schicker Typ. Okay. Sexy. Ich habe nur ein uraltes Schwarz-Weiß-Bild. Der ist Jahrgang 1912. Aber sah süß aus. Der Turing-Test, ne, wurde entwickelt zur Überprüfung des Vorhandenseins von künstlicher Intelligenz. Da haben wir, wie geil wir hier auch Sachen lernen.
Ja, Code hat er mal entschlüsselt.
Woher weißt du sowas? Du bist ja total schlau.
Ja, entweder habe ich einen Kinofilm von ihm gesehen, wo er auftauchte.
Ja.
Oder er tauchte in einem Theaterstück auf.
Er ist auf jeden Fall queer. Vielleicht war das eine verrückte Geschichte. Er hat auf jeden Fall bestimmt ein wildes Leben gehabt. Also, oder ein schwieriges Leben, wenn er homosexuell war und vielleicht in seiner Wissenschaft nicht akzeptiert wurde. Wir wissen es nicht. Müssen wir vielleicht mal reinsteigen. Und du müsstest mal überlegen, woher du den Namen kennst. Das klingt ja gut. Ein Musical über ihn vielleicht? Alan Turing.
Nee, auf jeden Fall hat er einen Code entschlüsselt während des Zweiten Weltkriegs. Das war so sein großes Ding. Irgendwo taucht er auf. Du, vielleicht habe ich ihn wirklich im Musical gesehen. Es gibt gerade... Am Broadway und war vor kurzem auch in London, gibt es dieses eine Musical über diese krasse Militäroperation. Ist aber ein sehr lustiges Musical. Und möglicherweise taucht auch da der Name auf. Oder gab es einen Film mit ihm? Was ist Genius Mind? Oder ging es doch um einen Mathematiker? Taucht da der Turing auf? Irgendwo taucht Turing auf. Aber egal.
Mit Benedict Cumberbatch?
Ja, aber der war das wahrscheinlich nicht. Nee,
aber der spielte auch einen Homosexuellen, der seiner Frau dann sagen musste, ich kann dich gar nicht lieben. Oh, das ist ja interessant. Und heute habe ich ein queeres T-Shirt an. Das passt ja gut.
Was steht bei dir? Ach so, Protect the Dolls.
Ja, Protect the Dolls. Für geht es um Trans-Leute, die keine Rechte haben und nicht anerkannt werden.
Ich habe es kurz eingegeben.
Was denn?
Ich glaube, den Film habe ich nicht gesehen, aber möglicherweise taucht er auf in dem Film The Imitation Game.
Oh, ja, da klingelt was.
Ein streng geheimes Leben. Und ich glaube, das ist eine Aber kurioserweise habe ich den Film nicht gesehen.
Da spielt
Benedict Cumberbatch, spielt Alan Turing. Keira Knightley.
Ich habe den Film gesehen.
Matthew Beard, Mark Strong, Rory Kinnear und so. The Imitation Game, das Imitationsspiel, ist 10 Jahre alt oder was auch immer. Wurde mit dem Oscar ausgezeichnet.
Ja.
2015 für das beste adaptierte Drehbuch. Okay, und da geht es um Alan Turing. Ich glaube, vermutlich habe ich da von ihm gehört.
Ja, aber das bringt ja nichts, dass ich den Film gesehen habe und du sagst, du kennest ihn. Ich hatte keine Ahnung, wer Turing ist. So aufmerksam habe ich im Kino gesessen offensichtlich. Oder?
Ja. Oh. Aber Enigma, es tauchte irgendwo in einem Theaterstück auf. Okay.
Ah, okay,
spannend,
gut.
Spannend, das sind die CAPTCHAs.
So, jetzt wiederhole ich das nochmal. Und das alleine, ausgerechnet in der heutigen Ausgabe sprichst du von den 13 Gedichten, weil ich alleine, als ich die Worte aufschrieb, die zu diesem Akronym führen, dachte ich, das ist ja ein Kurzgedicht, also es ist kein Haiku, dafür ist es zu lang, aber Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart.
Okay.
Dieses alleine, dass du einen Test machst, um Computer von Menschen zu unterscheiden, das hat hinten raus so eine Poesie, denn to tell apart ist so ein humaner Vorgang, etwas zu unterscheiden, aber es ist am Ende ja doch komplett automatisiert und du musst auf das Motorrad klicken. Also ich fand dieses ganze Bild fand ich spannend, also dass da Mensch auf Computer trifft Und vielleicht empfehle ich den Kurzfilm. Er heißt I'm Not a Robot und ihr könnt ihn bei YouTube oder YouTube, müsst ihr entscheiden, schauen. Und ja, würde mich fast interessieren, wer ihn schaut. Bitte, bitte gebt uns Bescheid. Oder mir Bescheid vielmehr. Nee, uns Bescheid.
Ich gucke mir den an. Nachher.
Machst du das?
Ja, und ich habe vor allem Bock, heute Abend The Imitation Game zu sehen.
Ah! Also ich erinnere mich, dass ich natürlich Cucumber Bad Dad wieder das Spitze fand und rührend. Ich weiß, dass ich wahnsinnig geweint habe, weil der so gut spielt und weil das Schicksal so berührt hat. Aber das ist, wie gesagt, auch lange her. 10 Jahre, sagst du, ja.
Ich glaube, 15 war das.
Mhm. Aber der Name Turing ist nicht hängen geblieben. Das ist schon mal sehr schlecht. Ja. Das spricht
gegen
mich.
Ich habe auch, glaube ich, in New York noch mal ein anderes Musical gesehen. Da ging es um Ada Lovelace. Die hat auch
Ada Lovelace
irgendwas gemacht.
Mir was.
Ada Lovelace, die hat auch computermäßig etwas entwickelt. Und es ging um sie in dem Musical. Möglicherweise war auch Alan Turing dabei. Aber egal. Ich habe kurz gedacht, es sei ein Film mit Liam Neeson gewesen, aber nein, das war dann Benedict Cumberbatch in dem Fall. Mhm. Über Liam Neeson habe ich nämlich was Lustiges, was Süßes gelesen eigentlich.
Erzähl.
Das könnte ich dir eigentlich gleich vorspielen. Es war ein Interview mit Helen Mirren.
Ja.
Ich glaube in der Times oder so. Und die hat ja bis Anfang der 80er Jahre in London mit Liam Neeson zusammengelebt. Die waren ein Paar. Ich wusste das nicht. Du kennst dich ja mit sowas aus.
Helen Mirren
und Liam Neeson.
Aber Helen Mirren ist ein bisschen älter.
Ja, aber egal. Aber die waren liiert miteinander, hieß es.
Die hätte ich nicht zusammengebracht. Das ist aber eine schöne Paarung.
Mhm.
Ja,
und in diesem Interview hat sie erzählt, dass wann immer sie an einem bestimmten Second-Hand-Laden vorbeigekommen sind, hat er angehalten und hat über diesen ganzen Kram im Schaufenster hinweggeschaut und hat immer dieses eine Gemälde da hinten angeguckt, auf dem ein Cowboy zu sehen war, der so quasi so über die Ebene des amerikanischen Westens galoppiert. Der hatte schon immer amerikanische Filme geliebt, während Helen Mirren so eher der Shakespeare-Typ war und die konnte das nicht so ganz nachvollziehen. Er war aber auch ganz anders als sie, wie du auch schon gesagt hast, der Altersunterschied, er war jung und ehrgeizig, hat sie erzählt und hat sich auch immer furchtbar darüber aufgeregt oder war entsetzt, dass man, wenn man Garnelen isst, dass man immer so den Kopf und den Schwanz abziehen muss, um sie zu essen. Ja, das fand er irgendwie völlig absurd. Er hat sich nach anderen Dingen gesehen, ja, so ein bisschen nach Amerika und diese große Weite von Amerika. Und immer wenn er dieses Gemälde angeschaut hat, dann hat er zu ihr gesagt, das will ich auch. Ich will der Typ sein, der über diese Ebenen reitet. Und sie hat ihm dann als Überraschung das Gemälde gekauft.
Nein.
Genau. Und dann, ich fand es einfach so süß. Kleiner Einblick in deren
Leben.
Aber
die haben beide schon gespielt. Die waren beide schon.
Ja, aber wahrscheinlich war er noch nicht so groß. Ich glaube, er war noch nicht so groß. Und dann kam plötzlich der Erfolg durch einen Film, der, hieß es da, Liam Neeson definiert hat. Und dieser Film hieß Taken, den ich nicht gesehen habe.
Nie gehört.
Und er spielt da einen ehemaligen Geheimagenten, dessen Tochter während einer Paris-Reise von Menschenhändlern entführt wird. Und er besitzt aber spezielle Fähigkeiten und hat natürlich eine Menge Kontakte und nimmt die Verfolgung auf, um sie zu retten. Das ist dieser Film Taken. Und ihm war das ein bisschen unangenehm, dass er mit dieser Rolle plötzlich so groß wurde. Er sagt, es machte mich verlegen und versteht mich nicht falsch. Ich finde das Drehbuch ganz toll. Aber, und jetzt kommt's, ich kann euch nicht sagen, wie viele Sprachnachrichten ich von der sogenannten Taken-Rede für die Freunde meiner Söhne aufgenommen habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, lass uns bitte mal checken, was hat es mit dieser Rede auf sich?
Ja, ich verstehe es nicht.
Nee, ich auch nicht. Die er für die Freunde seiner Söhne aufsprechen musste. Du weißt ja, manchmal, wer Stimmen imitieren kann, muss jemandem den Anrufbeantworter besprechen.
Ah. Ich musste als Ricky früher ganz oft für Anrufbeantworter, gibt es ja gar nicht mehr Anrufbeantworter, muss ich sagen, ich bin gerade nicht zu Hause, aber ich habe sowieso kein Telefon, tschüss. So, scheiß musste ich sagen.
Genau so, genau so. Ja. Und da ist ein Telefonat, was er dann immer reproduzieren musste für die Anrufbeantworter. Und da können wir ganz kurz mal reinhören. Das ist ein Gespräch, ich habe auch nur den Anfang davon gehört bisher. Das dauert so ungefähr eine Minute. So, pass mal auf, Achtung, geht gleich los.
I don't know who you are.
Ich höre nichts. Oh. Nochmal von vorne, ich habe drüber gesprochen, bitte.
I don't know who you are. I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career. skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you.
Und das musste Liam Neeson auf die Anrufbeantworter von den Freunden seines Sohnes sprechen.
Ich habe den Anfang zerquatscht.
Ja, aber wir haben ihn ja dann noch dreimal wiederholt.
Wow. Und der Film ist an mir komplett vorbeigegangen. Wann habe ich denn Liam Neeson das erste Mal wahrgenommen? Und du hast vorhin gesagt, Helen Mirren war vielleicht schon eine etwas bekanntere Schauspielerin und er war noch kein großer. Ich glaube, der ist fast 2 Meter groß. Ich glaube, das ist ein Riese.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, der ist richtig groß. Und es hat mich gerade selber gestört, meine Reaktion fand ich selber doof. Das hat man ja manchmal. Warum habe ich gesagt, die ist doch älter als er?
Mhm, ja.
Warum sage ich so einen Scheiß? Würde ich andersrum nicht sagen. Ich würde ja nicht sagen, der ist doch älter als die. Würde ich ihm nie, also du weißt, dass ich das nicht abschätzig meine und so, sondern ich finde es interessant. Aber warum finde ich es interessant? Ja. Warum reagiere ich da drauf? Das ist wirklich nicht okay.
Ja.
Ja.
Ja, lustig, ne?
Das ist ganz schön. Soll ich dir noch eine Geschichte erzählen? Oder,
ja,
oder
sehr,
oder hast du noch
sehr,
was?
Sehr gerne.
Okay, ich möchte dir noch was erzählen. Du weißt, dass wir regelmäßig, und das geschieht eher zur Sommerzeit, regelmäßig über diesen Geruch sprechen, der entsteht auf Gehwegen, manchmal auch auf Waldwegen, aber vermehrt auf Asphalt. Nach einer langen Trockenphase, wenn es dann regnet.
Ja.
Erinnerst du dich an den Begriff?
Ja, Petrichor.
Petrichor. Und wir haben das mal aufgedröselt, ne? Und haben Petri kommt von ist also wenn ne griechisch wäre das eine ist Fels, das andere ist Stein, weiß ich jetzt nicht mehr, habe ich falsch aufgeschrieben?
Ja.
Und Ichor oder Chor Blut der Götter. Also ich kann mir das zusammenreimen. Oh. Ne? Also das ist das. Also ich finde das als poetisches Bild unglaublich schön. Das Blut der Götter auf dem Stein. So, griechisch sowieso, Spitzenklasse. Jetzt muss ich dir was sagen, dass ForscherInnen im letzten Jahr in München, ne, in so einem Forschungsinstitut, haben rausgefunden, was da genau los ist, was wir da riechen. Christi, du bist verschwunden,
ja,
wo ist dein Bild?
Da. Ja, die Kamera ist gerade ein bisschen eingefroren, aber ich bin da.
Die Kamera ist nicht eingefroren, ich sehe nur Nebel. Ich sehe
genau.
Den Nebel von Avalon.
Ja, da ist ein Bild eingefroren. Ich habe gerade versucht, die Kamera nochmal neu zu justieren.
Aber ich sehe nicht mal dein Gesicht und ich brauche dein Gesicht, sonst kann ich nicht leben.
Ich weiß, es kommt bestimmt gleich wieder.
Ich kann ja streiken.
Aber erzähl weiter. Solange du mich hörst, ist ja alles gut.
Das ist auch Science Fiction, oder? Solange du mich hörst, ist alles gut. Ich bin aber heute komisch drauf. Ich muss dir sagen, weil ich mich mit diesem Kurzfilm auseinandergesetzt habe und jetzt kommt noch der Anruf von Liam Neeson. Ich bin völlig durcheinander. So, gib acht. Also schon in den 60er Jahren wurde erforscht, wiederum in Australien, was dieser Stoff genau ist, der diesen Duft, mit dem man diesen Duft bezeichnen kann, oder wie soll ich sagen? Also was riecht da so? Der Stoff heißt Geosmin. Das ist ein Molekül. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wie würdest du das aussprechen? G-E-O, Geo, dann ein S und dann M-I-N. Wie würdest du das aussprechen?
G-O-S.
G-E-O-S, M-I-N.
Geosmin.
Geosmin, okay, dann habe ich es richtig ausgesprochen.
Oder wie kann man es sonst aussprechen, oder?
Geosmin. Ich weiß nicht, wir hatten beide in Chemie eine 6 minus oder eine 7 hatte ich, glaube ich, oder eine 10. Also Geosmin ist auf jeden Fall, da bist du wieder, ich sehe dich wieder, Gott sei Dank.
Ich weiß, aber ich bin noch etwas verzögert.
Ja, aber das ist eine menschliche Eigenschaft, wenn man ein bisschen langsamer ist. Vielleicht gucke ich auch einfach nur langsam und du bist schneller denn je. Ja. So, also Geosmin ist dieses Molekül, ne, in den 60ern rausgefunden und das wird, jetzt wird es spannend, von Bodenbakterien produziert. Also da gibt es eine Reaktion. Trockener Boden, Regen, zack. Die Bodenbakterien, die haben auch Namen, die heißen Streptomyces und Myxococcales und so, also das sind interessante Typen. Nach besonders langen Trockenperioden, ne, passiert Folgendes. In den Trockenperioden, da fahren die Bakterien ihren Stoffwechsel runter. Auch das fand ich ja lustig. Ich denke immer nur, wir haben Stoffwechsel. Wie vermessen. Bakterien haben auch ein Recht auf Stoffwechsel. Und die fahren ihren Stoffwechsel auch runter, weil sie sagen, oh, es ist so trocken, hab nichts zu trinken, keine Schokolade. Ich fahre meinen Stoffwechsel runter. Und dann regnet's, bumm, da knallen sie es wieder nach oben und produzieren Geosmin. So, und im letzten Jahr haben ForscherInnen rausgefunden hier in Deutschland, dass unsere Nase total empfänglich ist für dieses Geosmin. Wir lieben das, wir identifizieren das sofort, mehr als bei so manchem anderen Stoff. Wir kriegen das sofort mit. So, und bei uns löst das ja was aus. Weiß nicht, also bei dir, da kann man ja von Triggern sprechen, das triggert für mich Freude, weil ich denke, ah, Sommer, also das Hirn ist ja auch herrlich. Das Hirn sagt einfach, oh, wie schön, es regnet wieder. Gut für den Boden, wir freuen uns. Ne? Das ist doch eine positive Reaktion, oder?
Ja, absolut.
Aber nun stell dir vor, gibt auch Organismen, gibt auch Tiere, die sagen, oh no, Geosmin, scheiße. Zum Beispiel gibt es winzige Fadenwürmer, für die ist es eine Warnung. Wenn die Geosmin riechen, sagen sie, oh nein, nicht weiter kriechen, sofort stehen bleiben. Eventuell werden jetzt gerade giftige Bakterien im Boden produziert, die werden mich killen. Ich bleibe sofort liegen und stelle mich tot. Dann gibt es Feuerameisen, für die ist dieser Geosminduft zum Beispiel wieder toll. Die sagen nämlich, die werden fast magnetisch angezogen davon und die sagen, aha, da wo diese Streptodingsbumse, wo die gedeihen, da entsteht und Chemie, Chrissy, es tut mir so leid, dass wir beide so abgekackt haben in Chemie, wenn diese Streptodingsbummens da, wenn die entstehen, dann entsteht parallel auch ein Antibiotikum. Ein ganz natürliches Antibiotikum. Und das wiederum brauchen die Feuerameisen. Das nehmen sie sich dann, weil das sie schützt und auch ihre Brut. Das musst du dir mal vorstellen. Dieses Geosmin löst bei Verschiedenes aus. Kamele zum Beispiel. Das ist ein großer Sprung jetzt. Ne? Wir haben angefangen mit den kleinen Fadenwürmern. Dann kamen die Feuerameisen. Jetzt kommen die Kamele. Die können dank Geosmin Wasser riechen, in bis zu 80 Kilometer Entfernung.
Ja.
Weißt du, wir latschen einfach.
Es ist unwahrscheinlich. Es ist nicht nachzuvollziehen.
Chrissy, es ist nicht nachzuvollziehen. Und diese Dreckschemie, die uns nicht gut vermittelt wurde. Ich weiß auch noch, ich will jetzt hier auch keine Namen nennen, aber ich weiß ja, wer das verbockt hat bei mir. Natürlich war ich doof in der Pubertät. Natürlich hatte ich andere Sachen im Kopf, war nicht fokussiert und vielleicht auch nicht interessiert, war vielleicht so. Wenn es schlecht lief, war ich vielleicht auch unhöflich im Unterricht und habe, na, gestört habe ich wohl nicht, aber ich nehme das auf meine Kappe, ja? Und doch muss doch der Ehrgeiz sein, Mann, diesen Dödel-Pubertisten, den vermittle ich das jetzt mit dem Geosmin. Warum haben die uns das nicht erzählt mit den Kamelen? Da wäre ich doch aufgewacht.
Absolut. Absolut. Ich, ja.
Du fühlst
es ist so spannend eigentlich. Es ist so spannend. Ich habe letzte Woche erst mit einer international renommierten Ameisenforscherin gesprochen. Für die sind Ameisen das Leben. Und die sind so faszinierend. Und ich überlege gerade, ob es auch die rote Feuerameise war. Die taucht ganz oft auf in Gebieten, die gern mal überschwemmt werden. Was machen sie also, wenn Überschwemmung kommt?
Die bauen Brücken. Die bauen aus sich selber Brücken.
Ein Floß. Die bauen ein Floß,
ja,
und treiben. Und in dieses Floß bauen sie aber auch noch Luftblasen mit ein, damit die ganz unten sind, natürlich auch überleben. Deswegen werden Luftblasen mit eingebaut. Es ist so intelligent und du weißt nicht, wie es funktioniert. Und dann habe ich sie gefragt, ja, aber wie kann das sein? Und eine Ameise ist ja kein Individuum, sondern funktioniert nur als Superorganismus zusammen. Das ist nicht als einzelne Ameise zu betrachten.
Jetzt tu mal nicht so, du hast dieses eine Fremdwort einfach so weggespielt. Du weißt genau, dass ich es nicht verstanden habe.
Ach, Superorganismus.
Ach, Organismus. Ich dachte, Superorganismus irgendwie.
Nein, Superorganismus.
Okay. Ja, das kenne ich.
Und dann hat sie aber auch gesagt, das ist genauso wie wir weglaufen, wenn ein Löwe kommt, ist es einfach genetisch programmiert. Und deswegen wissen die Dinge, deswegen wissen sie, in welchem Winkel müssen sie jetzt durch die Erde graben, um optimal reinzukommen. Da fragt man sich doch, woher wissen die Ameisen, wie können die sich verabreden, dass sie exakt den richtigen Winkel finden, um diesen Tunnel zu bauen, in einem Haufen oder so. Und das hat auch zu tun mit einer genetischen Programmierung.
Mhm.
Es lässt sich kaum erklären, aber man versteht es dann so ein bisschen, wie so etwas möglich ist. Die sind so krass.
Die sind geboren, um Teamplayer zu sein, ne?
Mhm,
ist das nicht
absolut
verrückt? Und wir Menschen sind geboren. War das nicht auch mal der Plan, dass wir auch Teamplayer sein sollten? Und jetzt sind wir so Ego-Züge, total bescheuerte, und fahren aneinander vorbei mit 380 km/h. und gucken gar nicht mal links und rechts und links und rechts. Und ich sage bewusst wir, weil ich das an mir auch immer wieder feststelle und sage, Mann, da hast du auch wieder nicht hingeguckt. Da kannst du auch mal ein bisschen empathischer sein. Gestern in der Bahn ging jemand rum mit einem Becher und sammelte Geld. Und weißt du, was ich auch festgestellt habe? Dass es mir manchmal zu doof ist, an meinen Rucksack oder meine Tasche zu gehen, um mein Portemonnaie rauszusuchen. Und dann gucken alle. Ich will ja nicht, dass Leute gucken. Ich nehme mir regelmäßig vor, einfach so ein paar Geldstücke, paar Münzen in der Hosen- oder Rock- oder Jackentasche zu haben, schnell reingreifen, zack, rein in den Becher mit der Kohle. Weißt du, damit es nicht so ein Aufsehen ist, das würdelose Warten des Gegenübers, dann muss da jemand warten, bis die Troller hier mal ihr Portemonnaie gefunden hat, das irgendwo ganz am Boden der Tasche liegt, völlig bescheuert. Weißt du, und da schimpfe ich dann auch mit mir. Und gestern der Typ, das war ein junger Kerl, der stand gegenüber und der nahm sich alle Zeit, sein Portemonnaie zu suchen in seiner Tasche. Und der obdachlose Mann wartete auch ganz ruhig. Also ich mache mir da selber zu viele Krämpfe im Kopf, habe ich wieder festgestellt. So, wie komme ich drauf? Teamplayer, ja, mal drauf achten. Müssen wir mehr wie Ameisen sein oder ist deren Leben am Ende ganz traurig, weil sie keine Hobbys haben und keinen dritten Ort? Ist es lebenswert, ein komplett soziales Wesen zu sein, also ein komplett altruistisches Leben zu führen, ohne Eigenansprüche? Dann fällt alles weg. Dann fällt der Podcast weg, dann fällt Lesen weg, dann fällt, fällt nicht weg, Essen fällt auch nicht weg. Also die Grunddinger, die macht man dann. Also Ameisen essen, du hast mit der Forscherin gesprochen, Ameisen essen, Ameisen bumsen, Ameisen machen Sport.
Nicht alle bumsen, nur wenige. What? Nur die Königin bumst eigentlich. Ach nee, Quatsch. nur die Königin wird ja letztendlich von den Männern befruchtet. Das andere sind ja Arbeiterinnen. Ich glaube nicht, dass die irgendwie Geschlechtsverkehr machen dürfen.
Glaube ich nicht. Die kommen zur Welt und arbeiten und dann sterben sie.
Ja.
Wie lange lebt eine Ameise?
Das ist eine sehr gute Frage und ich meine, dass man das gar nicht so einfach beurteilen kann, weil es sehr schwer ist, das Leben einer einzigen Ameise zu verfolgen. Ich meine nur, es sind ganz schön viele Jahre. Soweit ich in Erinnerung habe. Ich glaube schon.
Die ackern Jahre?
Ich meine schon.
Oh, Ameisen sind coole Typen.
Das sind mega coole Typen. Ich meine, wir können ja ganz kurz mal checken so selbst, hier.
Frag doch mal deine Dings. Ich liebe das immer, wie du deine Fragen formulierst.
Wie lange leben Ameisen?
Bin ich ganz unpräzise. Wie lange lebt eine Ameise? Nee? Muss nicht
wie
so
lange
fragen.
Lebt eine Ameise? Du darfst jetzt mal nichts sagen, weil wir sind beide jetzt hier sozusagen auf diesem Mikrofon.
Entschuldigung.
Deswegen, also ich muss kurz, ich muss erst löschen, so. Achtung. Wie lange lebt eine Ameise? So, und die Antwort? Die Lebensdauer einer Ameise hängt stark von Art, Kaste, Königin, Arbeiterin, Männchen und Umweltbedingungen ab. Bei manchen Arten können sie 10 bis 20 Jahre oder sogar noch länger leben. Beispiel, die schwarze Wegeameise. Königinnen können über 15 Jahre alt werden.
Hau doch ab!
Arbeiterinnen leben meist einige Monate bis wenige Jahre.
Ja, weil die sich kaputt rackern, die Mamis.
Ja, in kühleren Klimazonen können sie 1 bis 3 Jahre alt werden. Jetzt kommt's natürlich die Männchen, das wissen wir, die Männchen leben nur wenige Wochen. Sie schlüpfen, paaren sich und sterben kurz danach.
Ja, habe ich auch mitgefühl. Da bin ich ja ganz.
Genau. Aber dadurch, dass sie sterben, und das hat die Ameisenforscherin Magdalena Sorger mir erzählt, dadurch werden sie aber auch, und das ist ganz wichtig, wieder zu Nahrung für andere Tiere.
Die Ameisen essen diesen Kannibalen?
Die Männchen, die sterben, die werden dadurch Nahrung für andere. Und das ist auch ganz wichtig. Also die tragen auch sozusagen einen wertvollen Beitrag bei.
Sag mal ganz kurz. Ich bin da richtig doof. Ameisen, ja?
Ja.
Das sind Insekten. Wie, wenn eine Ameise, wenn die Königin Babys kriegt, sind das Larven? Ameisenlarven? Wie muss ich mir das vorstellen? Es geht mich nichts an. Das ist eine gute
Frage.
Aber weißt du, was ich meine? Wie muss ich mir da so Schaum vorstellen?
Aber eine Larve?
Nee. Ist alles so klein, ist alles so wahnsinnig klein.
Ja. Also es sind wohl, ja, ich weiß, es ist so klein. Also sie legen wohl Eier und dann schlüpfen da irgendwelche Larven
Und deine Ameisenforscherin,
raus.
Ne?
Mhm.
Manuela Triptychon. Nee, wie heißt sie?
Und diese Larven, Magdalena Sorger.
Entschuldigung.
Manuela Triptychon.
Ja. Ah, okay.
Lustig. Manuela Triptychon.
Falsch abgespeichert. Magdalena Sorger. So, ja. die hat, hast du die denn mal gefragt, ob die als Kind schon gesagt hat, stopp, Vorsicht, mach einen größeren Schritt, du trittst sonst auf eine Ameise. Hatte die immer schon eine Beziehung zu Ameisen?
Nicht, also jetzt nicht außergewöhnlich. Bei ihr ist die Geschichte ja folgende. Sie hat BWL studiert und war fast fertig und hatte eigentlich damit gerechnet, innerhalb von wenigen Monaten als Unternehmensberaterin in Wien einfach einen Arsch voll Geld zu verdienen, einen Porsche zu fahren.
Na klar.
Das war das, was für sie zählte. Und dann war sie in einem Auslandssemester in Illinois und hat dort eine fachfremde Vorlesung besucht, weil man das wohl häufiger macht, auch in den USA. Und sie als BWL-Studentin hat diesen Vortrag über Ameisen gehört. Und es war ein kleines Filmchen, das gezeigt wurde, Kurzfilm. Und da ging es um die Schnappkiefer-Ameise, die kann auch springen. Und es übrigens, die hat vorne so zwei Krallen, die so zusammengehen. Es ist die schnellste Bewegung im Tierreich. Ist es nicht geil?
Ja.
Es ist die schnellste Bewegung im Tierreich.
Mach nochmal die Bewegung, die sieht geil aus.
Das macht die. Die hat vorne so zwei, ja, was, so wie Fühler, wie so zwei.
Zangen hat die, Zangen.
Wie so zwei Zangen und die gehen so nach vorne so zusammen. Und wir reden von der schnellsten Bewegung im Tierreich.
Das, was du da gerade gemacht hast, ist 100-mal so schnell, wie die das macht wahrscheinlich.
Nee, das ist 100-mal so langsam, wie die das macht.
Ja, 100-mal so langsam, genau.
Die macht es so, dass es ein Geräusch gibt. So ein Klickgeräusch. So schnell ist die. Möglicherweise ist das der Schall. Ich weiß es nicht. Die Schallmauer, die durchbrochen wird. Sie war so fasziniert von diesen Schnappkieferameisen, dass sie sofort zu Hause angefangen hat, in Wien zum Museum zu gehen. Sie hat ein paar Projekte mitgemacht, wollte alles über Ameisen lernen.
Und der Porsche?
Der war egal. Der war ihr dann irgendwann egal, denn reich wirst du erstmal als Ameisenforscherin nicht. Und das war ihr egal, weil sie einfach ihr Glück gefunden hat. Und sie hat dann studiert, Biologie, und hat dann promoviert in North Carolina, auch unter anderem, über Ameisen. Und mittlerweile ist sie einfach eine der ganz großen Ameisenexpertinnen. Und sie hat inzwischen 12 Ameisenarten, hat sie auch einen Namen gegeben, beziehungsweise die Erstbenennung. Es gibt so viel mehr verschiedene Ameisen als Säugetiere. Deswegen, sie hat so ein T-Shirt getragen, da war so ein kleiner Hirsch drauf und eine Ameise, die doppelt so groß war. Und dann habe ich sie auch gleich gefragt, warum, was bedeutet das? Und meint sie, naja, das steht für die Artenvielfalt. Ja, der Elch, so etwas kleiner, steht für die Säugetiere und die Ameise ist so viel größer und vielfältiger als die Säugetiere an sich.
Also wir reden nicht von der Population, sondern von der Artenanzahl.
Von der Artenvielfalt, genau. Andere Arten. Und es gibt 15.000 verschiedene Ameisen. Und 12 hat sie bisher benannt.
Und
einer hat auch nach ihr eine Ameise benannt, ein Kollege, weil sie die gefunden hat. Du darfst aber natürlich nicht selber benennen nach dir.
Ja.
Das macht man nicht. Und der Kollege hat sie nach ihr benannt. Die heißt denn Dimika Magdalene.
Oh, wow.
Dimiki, irgendwie so ähnlich, ich habe das jetzt gerade vergessen. Dimiki, das ist auch so eine Ameisensorte. Also es war super fasziniert mit der. Und und die lebt für Ameisen, wirklich, der geht das Herz auf. Die ist so begeistert, die hat eine solche Leidenschaft dafür. Und das noch natürlich mit einem Wiener Dialekt. Es ist eine wahre Freude, echt.
Und, oh Gott, wie muss ich mir denn ihren Alltag vorstellen? Also hat die auch Ameisen zu Hause? Wie andere Leute?
Ja, die hat sie quasi.
Schuhe?
Ja, aber nur wilde Ameisen. Sie hat keine Ameisen als Haustiere. Die hat einen Tausendfüßler, den liebt sie. Sie hat auch Schaben. Völlig
aber
fasziniert von Schaben.
Aber in so einem.
Ich glaube, in so einer Art Terrarium.
Wow.
Das sind jetzt keine Kakerlaken. Und das war auch so lustig. Ich hatte sie, bevor wir dann beim ORF haben wir aufgezeichnet zusammen einen Talk. Und am Tag vorher hatten wir uns schon kurz getroffen und haben. Kurz in so einer kleinen Kneipe draußen saßen wir, haben eine kleine Apfelschorle getrunken und ein paar Sachen besprochen für das Gespräch am nächsten Tag. Und dann fiel so in ihre Brause von oben, also so ein kleines Stück, fiel so in ihre Brause. Und sie untersuchte das dann und sagte, ist kein Käfer, schade. Es war nur so ein Stück Blatt. Und das fand sie total öde. Sie hätte gern gehabt, dass das irgendein Tier ist.
Lustig.
Ja, und dann sprachen wir von Käfer. Ja, dann hatten wir einen Marienkäfer auf dem Tisch. Und dann sagte sie, das ist nur Marienkäfer. Käfer sind fad. Weil für die meisten, die Experten gibt es für Käfer. Und deswegen, aber Käfer findet sie total fad. Dann wiederum war sie fasziniert, weil der Marienkäfer 7 Punkte hatte. Und das fand sie wieder besonders.
Was bedeutet das?
Ich glaube, es bedeutete, dass es ein heimischer Marienkäfer ist. Und das fand sie dann auch wieder ganz cool. Es war auf jeden Fall so lustig. Sie sagte, Marienkäfer sind fad.
Ich habe es geliebt,
wirklich. Dass sie wollte, dass das nicht nur so ein kleines Blatt ist, sondern es ist leider kein Insekt.
Ich sprach neulich mit jemandem, wir saßen auch draußen und dieser jemand sagte, hörst du das? Und dann sagte ich, was denn? Hörst du, dass wir nichts hören, dass wir keinen Summen hören? Und wir waren draußen im Grün. Wir hören keine Insekten, wir hören nichts, Brummen und Summen und das war früher mal anders. Hat sie auch ihre Sorge zum Ausdruck gebracht, wegen des Insektensterbens? Sind da von Ameisen getroffen?
Ich glaube, die Ameisen kommen, meine ich, ganz gut über die Runden. Mhm. Also ich glaube, das ist jetzt nicht der Hauptaspekt bei den Ameisen. Nee.
Ja.
Aber wir können ja viel lernen. Ich meine, die Industrie orientiert sich immer wieder an Ameisen. Ob das
Schnappvorrichtung Ingenieur, geht. Ja. Im Ingenieurwesen.
Oder Logistik. Ja? Ameisen transportieren ja hin und her und können alle sich aufeinander abstimmen. Bei uns ist es so, warum funktioniert es nicht, einen Stau auf der Autobahn zu vermeiden? Sie sagte, hast du schon mal eine Ameisenstraße gesehen, auf der es Stau gab?
Nee, die laufen alle.
Es ist immer am Laufen. Es gibt keinen Stau. Auch wenn es einen Engpass gibt, ist egal. Es gibt keinen Stau, weil die Ameisen nur als Kollektiv denken und wir Menschen denken alle immer nur für uns. Weißt du, jeder muss irgendwo hin, jeder denkt mal an seine Fahrt, wir arbeiten ja nicht zusammen. Und das ist der große Unterschied. Deswegen gibt es Stau bei uns.
Und hat sie schon mal eine Ameise gegessen?
Das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Habe ich sie nicht gefragt. Über Nahrung, dazu sind wir gar nicht gekommen, um über die Nahrung von morgen zu sprechen.
Gilt ja bestimmt auch als Proteinquelle, wenn du mich fragst.
Bestimmt, ja.
Ameisen sind wahrscheinlich echt Superhelden.
Superhelden, naja. Ja, so war das. Wie auch immer wir auf die Ameisen kamen.
Ich sag dir wie, über Petrichor. Und über dieses Molekül Geosmin, das für die Feuerameisen super ist, weil es, weil diese einen Bodenbakterien da ein Antibiotikum produzieren. Mhm. Alter, wirklich, also diese Chemie, dass die uns nicht, dass wir da nicht andocken konnten, schade.
Ja. Ameisen haben Landwirtschaft gemacht, bevor es die Menschen gemacht haben. Die haben sich selber Pilze gezüchtet, die dann für sie Nahrung waren. Wow. Kurz nach den Sauriern angeblich hat das angefangen. Also Ameisen haben Landwirtschaft betrieben. Die sind total faszinierend. Das ist der absolute Knaller.
Und auch so richtig so mit Biomärkten und alles.
Ja.
Nee, die sind wahrscheinlich nicht kommerziell interessiert.
Nein, überhaupt nicht. Dann gibt es Blattschneideameisen. Die schneiden dann die Blätter und dann transportieren sie die Blätter. Und obendrauf sitzt eine Ameise als Wächterin sozusagen.
Die wird mitgetragen?
Weil von oben kommt ein Feind. Und dieser Feind versucht, eine Larve in den Kopf der Ameisen zu setzen. Sodass die dann wie so ein Zombie stirbt und von innen schlüpft dann so eine Larve. Und um sich gegen diese Bedrohung, ich weiß nicht mehr genau, wer das ist, was das ist, zu wehren, haben sie da oben so eine Wächterameiserin.
Aber in deren Kopf kann doch auch der Böse reinspritzen.
Ja, aber die können sich irgendwie schützen. Und wenn sie sich selber in die Luft sprengen, auch das gibt es ja, diese Selbstmordattentäterameisen.
Nee.
Ja, die können sich selber in die Luft sprengen, das sind so die explodierenden Ameisen, um den Rest zu schützen. Und so können sie dem Feind, dem Angreifer, Schaden zufügen. Die sprengen sich selbst in die Luft.
Hui.
Ich weiß, so irre, wie die organisiert sind. Es ist einfach faszinierend. Es ist der Knaller.
Wow.
Ich weiß. Naja. Okay, so. Hattest du noch was?
Nein. Ich bin einfach nur fasziniert.
Man ist fasziniert. Jeder, der von Ameisen hört, ist fasziniert.
Dann kann man das so nachvollziehen, dass sie ihr BWL-Studium nicht abgeschlossen hat und den ganzen Porsche-Plan und den Plan rund um Reichtum und Karriere, dass sie den über den Haufen geworfen hat, einfach nur, weil sie da angezündet war durch diesen einen Vortrag zum Thema Ameisen.
Wow. Hammer, ja, ein Initiationserlebnis.
Ja.
Okay, ich hatte ja versprochen, den Guggemos noch kurz zum Besten zu geben. Es ist ganz, ganz... Weißt du noch, heißt das einfach. Weißt du noch? War das ein Tag, als wir die Burg auf die Seite schoben, um zu sehen, ob ein Schatz darunter lag. Weißt du noch? Sag. Weißt du noch, was wir da fanden? Ein Kistchen für dich, ein Kästchen für mich und für dich einen schönen Schatz. Dann schoben wir die Burg zurück, wo sie hingehörte, an ihren Platz. Weißt du noch? Sag, war das ein Tag? Weißt du noch? Schön. Und das ist der Herr Gugemos, mehrfach ausgezeichnet in Bayern und auch in Österreich. Ich kannte den nicht. Kanntest du Josef Gugemos
Nein,
bisher?
Nein, nie gehört.
Ja, ist in Kaufbeuren aufgewachsen, schön in der Natur. Die ganze Idylle endete, als er zum Militärdienst einberufen wurde, musste in den Krieg. Vor seinen Augen hat er im Warschauer Ghetto nackte, abgemagerte Leichen in eine Grube gekippt. Dort blieb ich nur etwa 10 Tage lang, um einen Albtraum fürs Leben mitzunehmen, erzählt er. Und dann im Alter von Mitte 30 hat er, 1956 war das, bei der Frankfurter Buchmesse die Kindergedichte von Robert Louis Stevenson entdeckt, dem Schotten, und fand großen Gefallen an dieser lyrischen Gattung, weil das auch schön so schlicht war, hat dann einige eigene Gedichte geschrieben und hat sie veröffentlicht. Und das Buch hieß Lustige Verse für kleine Leute. Ja, und ein Lyrikband für Erwachsene, Guguma geht über den See. Und darin hat er dann seine Kriegserlebnisse dann teilweise auch verarbeitet und hatte seinen Durchbruch als freier Schriftsteller im Alter von 45 Jahren mit dem Lyriksammelband Was denkt die Maus am Donnerstag?
Süß.
Es ist wirklich ganz süß. Und er hat dann über 1000 Kindergedichte, hat er dann zum Beispiel geschrieben. Und dieses Gedicht, Weißt du noch, das erschien 1990. Da war er, glaube ich, über 70 Jahre alt. In dem Band, Oh Verzeihung, sagte die Ameise.
Oh.
Ist das nicht wieder lustig? Jetzt sind wir bei der Ameise wieder. Und wieder hängt man wieder alles mit allem zusammen. Das ist doch völlig verrückt, was für eine verrückte Reise das heute wieder ist. Ja, und da war er fast 70 Jahre alt. Und dann auch noch wirklich ganz süß, ab 1997, steht hier dann in den Erläuterungen, fällt ihm das Schreiben als Folge eines Schlaganfalls schwer, er lässt sich aber nicht entmutigen und widmet sich wieder der Lyrik für Erwachsene. Seine Texte werden jetzt aber kürzer und er liebt die japanische Gedichtform, den Haiku. Dreizeiligen Haiku, und das ist für ihn die perfekte Ausdrucksmöglichkeit wieder. Und hier ist einer zitiert und der heißt einfach, nimm deine Hand und schreib, schrie es aus dem Himmel. Nimm deine Hand und schreib, schrie es aus dem Himmel. Und ich schrieb 3 Zeilen. Das ist eigentlich ein lustiges Gedicht über Haikus, ein lustiger Haiku über Haikus. Und das ist dieser Josef Gugemos. Also das ist für mich auch wieder so eine kleine Entdeckung gewesen in diesen 13+13 Gedichten. So, das zum Schluss. Ihr lieben Leute, es war ein großes Fest wieder. 1000 Dank, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns auf Donnerstag.
Bis dann, Rest.
Bis dann, Fett.